Halli und hallo aus der Galerie Laatzer in Kurzrickenbach. Folge 15 mit Professor Dr. Rödiger Voss. Darauf freue ich mich jetzt besonders. Wer ist der Mann? Was hat er für Titel? Wo kommen die her? Mit welchen Themen beschäftigt er sich? Genau das möchte ich mit dem Rödiger besprechen. Schön, Rödiger, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich darf mal ganz kurz etwas vorlesen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer etwas über dich in Erfahrung bringen, was du dann oder was wir dann gemeinsam vertiefen. 1969 in Köln geboren, besitzt mittlerweile das Schweizer Bürgerrecht und lebt mit seiner Familie in Botteghofen. Er ist Betriebswirtschaftler, Wirtschaftspädagoge, Wissenscoach und Geschäftsführer einer verkehrsmedizinischen GmbH. Er gewann zahlreiche internationale wissenschaftliche Preise für seine empirischen Forschungsarbeiten. Boah, das hat schon einiges Lametta hier an der Uniform, würde ich sagen. Rödiger, wie bist du überhaupt zur Wissenschaft gekommen? Dazu muss man ja erstmal studieren und erklär mal so ein bisschen deinen Weg.
Ja, ich habe studiert und bin zur Wissenschaft gekommen durch eben mein Studium.
Betriebswirtschaft hast du angefangen?
Betriebswirtschaft habe ich angefangen. Das auch 8 Semester so gesehen studiert, war dann zu schnell im Studium und habe dann noch ein weiteres Studium angefangen, um die Zeit etwas zu füllen. Das Studium der Wirtschaftspädagogik und ja, das habe ich dann auch absolviert letztlich, beide Studien abgeschlossen und dort haben mich schon so empirische Arbeiten sehr, sehr interessiert und ich habe dann ein bisschen gewartet mit dem Promovieren, musste auch erst was Geld verdienen, war dann erst in den Schuldienst gegangen, also anders als mir mein Weg erst so gesehen geschrieben war, weil ich die Pädagogik noch studiert hatte, war ich dann im Schuldienst und Berufsschullehrer für 5 Jahre.
Meine Güte, und dann habe ich gelesen, erst 2004 promoviert in Ludwigsburg.
Ja.
Jetzt sind wir aber hier in der Schweiz. Also dein wissenschaftlicher Weg hat sich ja dann auch irgendwo örtlich verlagert.
Na gut, man muss nach einer geeigneten Promotionsstelle gucken, ein Thema, das passt. Ich habe ja über öffentliche Hochschulen promoviert und die Studienzufriedenheit mir als Thema genommen. Und das ist natürlich ein tiefpädagogisches Thema auch, letztlich für eine pädagogische Hochschule. Wobei ich assistiert habe auch in Bamberg, da habe ich schon angefangen. Und das war so mein Weg, ganz gut über den Süden etwas zu gehen, ein bisschen an die Schweizer Mentalität schon anzupassen. Die Kölner ist ja doch sehr, sehr anders.
Und Inwiefern?
Ja, bei uns in Köln ist es ja sehr, sehr offen. Am Abend hat man 10 Lebensgeschichten, die man kennt und dann auch wieder schnell vergisst. Also sehr oberflächlich auch. Und da, das Süddeutsche ist ja schon ein bisschen anders in Ludwigsburg gewesen, ganz klar.
Von Ludwigsburg aus bist du aber nicht direkt in die Schweiz, sondern auch noch ein bisschen gewandert? Oder kam dann schon der Step in die Schweiz?
Also nach der Promotion guckt man natürlich nach einer Weiterqualifikation. Ich hatte dort eine feste akademische Ratsstelle, das heißt, ich war voll verbeamtet. Der Weg ist dann, macht man eine Professur oder nicht? Und da habe ich ein paar Bewerbungen schon geschrieben und mich auch oft vorgestellt. Und ja, da hatte ich ein Angebot aus der Schweiz erhalten.
Und dann hast du in Zürich begonnen.
Als was? ZHAW. Als Dozent und Professor.
War irgendein Step für deine Entwicklung besonders förderlich, wenn du das jetzt mal zurückblickend betrachtest? Gibt es da irgendwo eine Zeit, die du nicht missen möchtest? Du hast jetzt einige Sachen angesprochen, wie beispielsweise die Zeit als Berufsschullehrer. Gibt es irgendwas, wo du sagst, dieser Step war wichtig?
Ja, jede Zeit hatte was Schönes für sich. Die Berufsschullehrerzeit war natürlich mit vielen Emotionen verbunden. Schülerinnen und Schüler sind ja ganz anders. Da kriegt man auch was zu Weihnachten geschenkt und all sowas. Die Zeit der Promotion war eine sehr, sehr wichtige für die Karriere letztlich. Aber ohne den Einfluss der Berufsschule letztlich wird mir da was fehlen an Erfahrungen. Da habe ich ganz, ganz wichtige Erfahrungen, auch für die Pädagogik, noch weitere gemacht, die ich dann in meinen Büchern, die du da vor dir liegen hast, auch zur Hochschullehre und also was die pädagogischen Erfahrungen, die man dort macht oder später auch mit den Studierenden, mit einer ganz anderen Klientel, sind sehr, sehr wichtig gewesen. Also ich würde keinen Schritt missen wollen.
Du hast ja eben gesagt, Zufriedenheitsforschung hast du ja schon betrieben. Und wenn ich mir jetzt hier dieses Buch, was jetzt gerade neu erschienen ist, Rödiger Voss, Hochschullehre heute, Lehren beraten, betreuen in Zeiten des technologischen Wandels. Da steckt auch Zufriedenheit drin, glaube ich. Als Hochschullehrer muss man ja mit ganz vielen neuen Sachen, Tools, Gegebenheiten Vorlieb nehmen. Und da spielt ja die eigene psychische und ja, kognitive Zufriedenheit auch eine Rolle, oder?
Ganz, ganz wichtig. Du kriegst ja auch immer die Ergebnisse letztlich, die Evaluationen. Das wird ja viel mittlerweile evaluiert, früher ja noch nicht. Und da möchte man natürlich auch zufriedenstellende Studierende haben. Und dann hat man natürlich auch eine Selbstzufriedenheit. Aber man merkt ja auch nach jeder Lehrveranstaltung, ja, es lief oder es lief auch nicht. Und das sind dann Erfahrungen, die man immer macht.
Jetzt hast du vor dir auch einige Bücher liegen, wissenschaftliches Arbeiten. Und da sehe ich unten klein vermerkt, 9. Auflage. Also das scheint ja schon in der Schul- oder Wissenschaftsszene ein Renner zu sein. Wenn ein Buch in die 9. Auflage kommt, dann wird's gelesen oder dann ist es ein wichtiges Standardwerk. Ist das eins deiner Standardwerke?
Also gesehen habe ich 2 von dem Kaliber und zwar ein Buch zum BWL-Kompakt heißt das. Das ist aber mittlerweile ein bisschen veraltet im Vergleich. Habe ich aber schon 1995 geschrieben. Und war zuerst beim Heine Verlag, Heine Business. Da hatte ich die Ehre, quasi in allen Bahnhofsbuchhandlungen zu liegen und hatte dadurch natürlich einen Riesenabsatz von Büchern, das mittlerweile fast an die 100.000 verkauft worden. Also
ordentlich.
Zufriedenstellendes Ergebnis. Das wissenschaftliche Arbeiten ist so gesehen eine Nische, aber eine ganz, ganz wichtige, was man im Studium elementar braucht. Wobei jedes wissenschaftliche Arbeiten immer wieder ein wenig anders ist. Natürlich ist in der Physik oder Mathematik das wissenschaftliche Arbeiten ein bisschen anders ausgeprägt als logischerweise in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und dafür ist es eher ausgerichtet und natürlich auch für die Pädagogik.
Jetzt werden bestimmt die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, ja Moment, was steht denn da drin? Oder wie kommt es überhaupt zu einer 9. Auflage? Was wird denn da jedes Mal verbessert, erneuert, ergänzt? Kannst du mal so ein bisschen Fleisch am Haken geben, damit die Leute wissen, was ist das denn?
Ja, wie schreibt man eine wissenschaftliche Arbeit? Es geht über Zeitmanagement. Wie teile ich mir die Arbeit ein, den Prozess? Es geht ganz wichtig über das Recherchieren. Jede wissenschaftliche Arbeit ist mit Recherche verbunden. Das heißt, du hast 100 Quellen wohl möglich oder noch mehr, je nach Art der Arbeit.
Wie zitiert man richtig?
Wie stelle ich vor? Wissenschaft präsentieren ist auch ein wichtiger Aspekt. Viele wissenschaftliche Arbeiten sind mit einer Vorstellung, die dann auch benotet wird, verbunden. Und da ändert sich viel. Also als ich angefangen habe zu schreiben, ging es bei der Präsentation um Overhead-Projektor. Den sieht man so gesehen heute vielleicht noch in Deutschland in den veralteten Hörsälen, aber in der Schweiz jetzt eher nicht mehr.
Ja und nun, dir macht das Spaß, solche Bücher zu schreiben. Wie muss ich mir so einen Schreibprozess vorstellen? Das ist jetzt das Thema wissenschaftliches Arbeiten. Wir haben das Thema Hochschullehre. Du hast mir gesagt BWL. Dann gibt's noch ein weiteres Buch über Autokratie. Das sind ja ganz unterschiedliche Themen. Wie bearbeitest du die, wenn du jetzt so ein Projekt Buch startest, von A bis Z? Wie lange dauert so ein Projekt?
Also erstmal unterschiedlich. Sie kommen alle aus der Wirtschaft und Sozialwissenschaften und Pädagogik. Also ich werde nie ein Buch über Mathe schreiben.
Nichts Artfremdes.
Nein, also das werde ich jetzt wohl nicht schaffen. Also von daher ist eine kleine Verwandtschaft natürlich gegeben. So jeder Buchprozess ist anders. Also die Hochschullehre heute, da bin ich seit 10 Jahren so gesehen dran, weil ich immer wieder was aufgeschrieben habe, verbessert habe. Dann muss man mit dem Verlag auch eine Einigung finden, ob es gut zu platzieren ist. Und das ist schon ein längerer Prozess. Oder mein Buch zum Medien, was jetzt demnächst kommt, das ist auch ein 10-jähriger Prozess, würde ich so sagen. Der intensive Schreibprozess dauert dann vielleicht ein halbes Jahr, wo ich mich ganz intensiv nochmal ganz tief die Wissenschaftlichkeit prüfe, recherchiere, all das. Es muss ja richtig fundiert sein.
Dann hast du natürlich einen Verlag im Hintergrund, der sagt, Rüdiger, Abgabe am 1.12. Bist du so ein Saisonarbeiter? Du hast zwar gerade gesagt, gut, so ein Prozess dauert viele, viele Jahre. Ich schreibe mir immer wieder was auf, aber der Schreibprozess an sich ist kurz. Bist du da wirklich der auf dem letzten Drücker dann sagt, oh, ich habe ja den Verlag im Nacken, ich muss jetzt Gas geben? Oder bist du wirklich jemand, der sehr konzentriert über den ganzen Prozess arbeitet?
Also ich mache es ja nicht 10 Jahre vorher mit dem Verlag aus. Konkretisieren tut sich die Thematik viel, viel später. Denn mit dem Verlag, dann fragt man, ich hätte jetzt Lust, da noch tiefer zu arbeiten, habe auch was Zeit, ich muss ja auch Zeit haben. Die Tätigkeiten, wenn ich ganz in der Lehre vertieft bin und da 10 Stunden bis 15 Stunden Hochschullehre habe, kann ich kein Buch schreiben oder sehr schwer. Deshalb muss man dieses Zeitmanagement selber haben, sehen, okay, jetzt habe ich ein bisschen Freiraum, um zu schreiben. Ich hatte den Freiraum jetzt und habe den Verlag angesprochen und das braucht dann 1 Jahr bis zur Veröffentlichung. Und von daher ist das Zeitmanagement dann gar kein Problem. Ich kann gucken, ich habe noch nie eine Deadline gebrochen. Der Verlag braucht ja konkrete Zeiten, weil sie auch in die Werbung gehen. Klar, mein Buch wird angekündigt. Der Verlag braucht da Klarheit. Einige Autoren schaffen das nicht, aber die sind auch ein bisschen unerfahrener. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren so gesehen und habe da ein bisschen Erfahrung.
Du hast gerade ein wichtiges Stichwort gegeben, da wollte ich nochmal nachhaken. Und zwar hast du gesagt, ja, wenn ich lehre, dann habe ich sowieso keine Zeit. Das wäre die Anschlussfrage gewesen. Wie lässt sich das überhaupt zeitlich miteinander verbinden? Ich habe gelesen, du bist ja jetzt an der Fachhochschule Kaleidos,
ja.
So heißt sie, in Zürich.
Ja.
Wie bekommt man Lehre und Schreiben miteinander kombiniert?
Problemlos, je nachdem, wie die Beanspruchung ist. Also ich hatte schon, also jetzt nicht bei der Kaleidos, sondern bei der HWZ, von 8.30 Uhr bis 21.30 Uhr Lehrveranstaltung. Und das eine Woche.
Ja, dann machst du nicht bis um 3 Uhr nachts noch Schreibarbeit.
Nein, eben. Okay. Und jetzt habe ich ja mein Deputat sehr runtergefahren. An der Hochschule gab es auch einige Änderungen. Und habe jetzt viele wissenschaftliche Arbeiten letztlich noch betreut. Und bin da aus der Lehre in jüngster Vergangenheit etwas raus. So gesehen war die Zeit dann mehr da, auch um sich um unser Unternehmen auch nochmal vertieft zu kümmern. Da ist ja auch immer was zu tun. Ich schreibe ja auch, ich bin ja Mediengestalter. Ich schreibe Blogs, ich schreibe Beurteilungen. Also ich bin in den Punkten der Medienkompetenz, nicht nur in der Mediennutzung, sondern in der Mediengestaltung und auch in der Medienkritik. Denn wie du vielleicht auf LinkedIn gelesen hast, äußere ich mich auch kritisch zu gewissen Kommentaren, sei es, wenn es um Autokratien geht, das ist ja auch so mein Thema, wenn so Singapur mit Deutschland, also Deutschland sieht man ja gerade eine etwas größere Depression bei den Schreibenden dort, da habe ich denn was zu Singapur, es ist keine reine Demokratie. Jetzt vergleicht man Äpfel mit Birnen so ein bisschen. Na, und da äußere ich mich auch, das Mediengestaltung. Da bin ich aktiv in den Bereichen und durch die Bücher bin ich natürlich auch in der Mediengestaltung.
Ich komme da gleich nochmal auf LinkedIn und auf deine anderen Tätigkeiten mit Unternehmensführung sehr gerne zurück.
Ja.
Was mich aber interessieren würde, wir haben jetzt hier 2, 3 Bücher liegen. Gibt es da ein Forschungsergebnis, was dich besonders fasziniert?
Ja, Forschungsergebnisse, du meinst, was ich dort verarbeitet habe.
Mhm.
Ja, man sieht ganz, ganz wichtig Effekte. Jetzt die schönsten Effekte habe ich die jüngsten der Medienkompetenz, ne? Wie mit Narrativen umgegangen wird, also wie die gebildet werden. Also was natürlich, ne? Und wie man Medien beeinflusst. Das war jetzt eine sehr, sehr interessante Thematik für mich. Im wissenschaftlichen Arbeiten gibt es natürlich auch sehr interessante Sachen, vor allen Dingen, wie wissenschaftlich der Betrug abläuft, ne? Das ist natürlich Plagiate und all sowas, wie die erstellt werden, wie du sie entdecken kannst. Es gibt ja sogenannte Plagiatjäger. Also es ist eine ganz, ganz interessante Thematik, wie man da den Fälschern auf die Schliche kommen kann.
Aber das spricht ja dafür, dass wir beide ja in einer ganz anderen Generation groß geworden sind. Um zu forschen, um etwas zu schreiben, mussten wir damals in Bibliotheken gehen, mussten gucken, was da vorherrscht. Heute kann man den Computer anschmeißen, man bekommt eine Online-Bibliothek, man kann sich alles direkt auf den PC holen, man muss gar nicht mehr das Haus verlassen. Es gibt KI, die man fragen kann. Das ist, glaube ich, auch die Krux oder das Problem, dass man mit KI auf der einen Seite viel Positives bekommt, sich saugen kann, aber auf der anderen Seite auch vielen Gefahren oder den Anreiz bekommt, Sachen zu fälschen, wie beispielsweise Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, im Prinzip KI für sich arbeiten zu lassen. Und das jetzt für dich als Tutor, als Dozent, als Lehrer, das ausfindig zu machen, du brauchst ja im Prinzip Software, um das Gegenteil zu beweisen.
Nein, das schafft keine Software. Alle Softwareprogramme haben eine Fehleranfälligkeit von 50%. Das schaffen die nicht. Du schaffst es nicht über Software. Du musst andere Typen von Arbeiten kreieren. Wie fälschst du eine empirische Arbeit? Das ist viel schwieriger im Fälschungsprozess. Eine Literaturarbeit kannst du viel, viel leichter fälschen.
Durch Zitate oder die man einfach...
Ja, da kann dir ChatGPT-5 ist auf einem guten Niveau, hat die Quellen nicht, weil vieles ist im Deep Web. Das heißt, für ChatGPT nicht einlesbar an Quellen wissenschaftlich. Verlage haben natürlich gegen Bezahlung viele Quellen gesperrt von den wissenschaftlichen Journals. Die kann ChatGPT nicht einsehen, aber er kann schon viel einsehen. Und für eine Bachelorarbeit schreibst du eine Literaturarbeit, jetzt würde ich sagen, ziemlich locker, wenn du dich nicht so viel Bindestriche drinne machst und einen Humanizer vielleicht noch verwendest, noch damit es nicht so auffällig ist. Du musst die Täuschung perfektionieren. Deshalb würde ich von reinen Literaturarbeiten etwas abkommen, ja.
Sind deine Bücher über Google komplett gescannt und auffindbar?
Ja, ich bin wohl leider Gottes auch unter Google Books und bin wohl auch schon Teil von ChatGPT so gesehen oder den anderen generativen KIs. So was einlesbar ist, wird ja gerne mal verwendet, ob richtig gekauft oder auch ein bisschen in Betrugsform. Die Anbieter sind ja da auch nicht immer korrekt. In den USA laufen ja auch ein paar Prozesse gegen die generativen KIs und
Library Z zum Beispiel,
ja,
kriegt man auch sehr viel.
Ja, also ich bin da ein Teil. Man, jeder ist ein Teil. Woher nimmt ChatGPT sein Wissen? Aus Reddit, aus LinkedIn. Ne? Ich glaube, 5% der Fakten kommen aus LinkedIn. Reddit ist da natürlich viel, viel stärker vertreten, aber die brauchen natürlich, um ihren Algorithmus, um die Sachen zu verarbeiten, brauchen die natürlich das Wissen und das schöpfen sie aus dem Internet, aus dem frei zugänglichen Internet natürlich ab.
Aber wenn wir das jetzt mal weiterdenken, dann heißt es ja im Umkehrschluss, der Schüler oder Student braucht deine Bücher gar nicht mehr zu lesen. Er kann ja ChatGPT die Frage stellen oder für seine Masterarbeit die richtige Zitatquelle dann finden oder den richtigen Abschnitt und der wird einfach mit Copy und Paste dann integriert und es ergibt ja auch dann Sinn. Also es ist ja dann auch richtig zitiert. Ist doch eigentlich traurig. Früher mussten wir das wirklich durchkauen und daraus die Essenz uns anmarkern und das dann sinnvoll noch rausstückeln. Heute sagst du ja, deine Bücher sind alle bei Google drin oder?
Ist nicht traurig, ist Evolution. Theater gab es auch früher, oder? Gibt es heute noch Theater?
Es gibt noch Theater.
Aha, aber es gibt auch Fernsehen. Du hast also zwei Formen, die immer noch bestehen. Bücher werden so natürlich etwas verändert. In 10 Jahren werden wir mehr so Dialogformen tatsächlich haben. Deshalb habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Tempo bei den Büchern gemacht. In 10 Jahren werden wir eine andere Form haben, was aber nicht zum Aussterben des Buches an sich führen wird. Ich denke, wir werden Bücher behalten. Vinylplatten gibt's auch noch, oder?
Das sind Parallelgesellschaften, die sich bilden.
Parallel? Nee, die interagieren ja. Letztlich braucht ChatGPT auch wieder die Bücher und zieht Wissen raus. Du kreierst. Was haben wir Menschen? Was können wir machen? ChatGPT schafft nicht die Kreation, die ich in meinen Büchern schaffe bisher. Das Kreative fehlt etwas. Du kannst das ein bisschen simulieren, klar, aber ich habe ja auch ChatGPT nach Gliederungen und so für meine Bücher gefragt. Ich habe es ja durch Befragung, zum Beispiel die Hochschullehre heute. Die Gliederung basiert auf Befragung von 18 Hochschuldozenten und Dozentinnen, mit denen ich zusammensaß bei einem Glas Bier oder beim guten Essen und wo ich über die Lehre gesprochen habe und was sie für Wünsche haben. So, jetzt habe ich ChatGPT nach einer Gliederung gefragt. Das ist eine völlig andere Gliederung, die sich an bestehenden Hochschulbüchern orientiert. Da findest du nicht so diesen Umgang mit den Studierenden. So, ich habe ja auch so Probleme wie Drogen oder sexuelle Belästigung, die jetzt ein größeres Problem sind, aufgenommen, was ChatGPT überhaupt nicht in keiner Form drin hatte. Also diese kreative Ader liegt bei uns, nicht bei ChatGPT. Er kann Literatur zusammenfassen, ja, aber er kann nicht meine Kreativität bisher schaffen.
Gut, du hast natürlich auch Formen der empirischen Sozialwissenschaft angewandt. Du hast eine Befragung gemacht, persönlich, physisch. Und das macht ja ChatGPT nicht. Das kannst du ja nicht sagen, befrage mir jetzt 5 Leute, die jetzt...
Er kann simulieren, doch.
Simulieren. Ja. Simulieren ist aber nicht...
Nee, er bekommt live. Immer noch, du ja. bekommst immer ein anderes Ergebnis halt raus durch seine Simulation. Was würden Hochschuldozierende sagen? Da kommt halt tatsächlich auch großer Unsinn raus.
Du hast mal gesagt, das World Economic Forum hat eine Prognose gemacht. Bis 2030 fallen 85 Millionen Jobs weg, aber 97 Millionen entstehen. Gefragt sind Kompetenzen, die KI nicht kopieren, hast du gesagt.
Eben, da sind wir gerade dabei.
Da sind wir nämlich und gerade dran.
Hast du gelesen, die Kreativität ist dabei.
Ja, aber es gibt noch andere Punkte. Du sprachst von 5 Punkten. Einmal Kreativität, Empathie, kritisches Denken, Problemlösen und Neugier. Mhm. Kannst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal näher bringen, warum das wichtig ist?
Ja, Neugier ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind forschungsgeleitet. Also jetzt, wenn ich an wissenschaftliche Arbeiten denke, guck dir meine Arbeiten, die ich betreue, sind stark praxisorientiert. Da haben die Studierenden Probleme im Unternehmen oder ja, sehen gesellschaftliches Problem, das sie erforschen wollen. Das ist Neugier. Und die müssen erstmal drauf kommen. Es ist ein schwieriger Prozess, so eine Forschungsfrage und ein Thema zu entwickeln. Da braucht man erstmal Zeit. Deshalb hat man da ja auch einige Gespräche mit den Studierenden. Die zeigen diese Neugier. Ne? Ich möchte was haben. Fragt ChatGPT. Da kommt nichts. Der ist nicht neugierig. Der beantwortet unsere Fragen. Und saugt Wissen auf.
Denkst du, dass das, was unsere Kinder, die Schüler lernen, dass das, was im Lehrplan 21 steht, dem gerecht wird, was jetzt demnächst auf uns zukommt?
Naja gut, unsere Schule basiert mit vielen Fächergliederungen auf einem System, was 100 Jahre veraltet ist. Da muss natürlich viel offenere Lernstrukturen geschaffen werden. Ich denke, es werden in Zukunft individualisiertes Lernen mehr kommen, wo du tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz mehr agierst. Ich denke auch der Lehrer oder die Lehrerin werden noch ihr Rollenbild verändern. Hat sich ja schon stark verändert. Der Lehrer, der heute als Autokrat vorne sitzt, der ist ja auch nicht mehr ganz so präsent. Und da wird sich viel verändern. Dann wird man zusammenkommen in Gruppenarbeiten, um gemeinsam Probleme zu lösen, wo es Gruppenarbeiten braucht, nicht sinnlose Gruppenarbeiten. Heute werden ja, würde ich mal sagen, 50% der Gruppenarbeiten sinnlos gestaltet in Schule oder Hochschule, einfach mal in einer Gruppenarbeit zusammensitzen, ohne richtig zu beobachten, ist leider Gottes null Wirkung. So gesehen wird sich da vieles tun, ja. Und da muss man auch an den Fächern übergreifende Projekte mehr formulieren.
Und müssen wir eine Fehlerkultur schaffen, dass Fehler gar nicht schlimm sind, dass man Fehler genau in so einem Prozess auch machen darf, um zu lernen?
Die Fehlerkultur besteht ja schon stärker ausgeprägt in anderen Ländern wie in den USA, wo man einen Fehler gemacht hat, daraus lernt und sagt, ah, super, dass der Fehler da war. Bei uns ist es tatsächlich kulturell so verankert, dass Fehler als Fehler gesehen werden. Oh, wie schlimm das ein Fehler ist. Guckt meine Tochter jetzt schon immer nach und sagt, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich sage, super, dass du einen Fehler gemacht hast. Du machst ihn vielleicht noch, ich hoffe nicht ein zweites Mal, kann aber passieren. Aber beim dritten Mal hast du es dann perfektioniert. Ne? Das ist eigentlich Quality Management. 1, 2 Fehler machst du und dann perfektionierst du das. Leider Gottes ist die Fehlerkultur in unseren Deutschsprachen, ich nehme da auch Deutschland und die Schweiz und Österreich vielleicht zusammen, so ausgeprägt, dass man oft sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht und oh, wie schlimm. Ne?
Also Unternehmen liquidiert, wieder ein neues Unternehmen gründen. Oh, das ist ja der vom damals, der hat das da nicht gepackt. Also so meinst du das in dem Sinn, ja?
Ja, oder in der Schule ein Fehler.
Aber da sehe ich jetzt beispielsweise, dass es ja auch besonders im Thurgau mittlerweile diese Makerspaces gibt. Sind Räume, wo ganz viele Tools sind, wo man sich ausprobieren kann, wo eine Kernaufgabe gestellt wird, wo sich mehrere Leute im Team zusammentun und etwas entwickeln. Und da dürfen sie Fehler machen und da können sie sich ausprobieren. Und ist das vielleicht schon ein Ansatz oder ein Weg in die richtige Richtung?
Auf jeden Fall. Aber es muss wo überall geschehen. Fehler müssen akzeptierter werden. Wie gesagt, es zeigt sich ja auch in den Klassenarbeiten oft, denn es gibt ja noch so klassische Wissensabfragen, von denen sollte man vielleicht auch ein bisschen abkommen, sondern mehr Zusammenhänge erforschen. Und ja, da kann man auch mal falsch liegen. Aber was ist falsch? Wer sagt eh, was richtig und falsch ist? Eine Hypothese ist so lange korrekt, bis das Gegenteil nicht belegt ist, ne, Popper. So gesehen, was ist wissenschaftliche Wahrheit oder was ist Wahrheit an sich? Man denkt viel zu oft, es ist wahr.
Ich denke, wenn wir da mal auf das Thema Medienkompetenz kommen, hast du einen viel tieferen Ansatz. Er lautet, wir müssen wieder tiefer lernen, Etiketten zu hinterfragen und Sachverhalte zu verstehen, bevor wir urteilen. Ich glaube, das ist das tiefere Verständnis von dem. Wir müssen erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Ja. Oder wie ist es zu verstehen?
Genau so. Hast du gut interpretiert.
Habe ich gut interpretiert. Gut, dann wann kommt denn dein Buch Medienkompetenz? Es ist für dieses Jahr noch geplant oder wird es erst nächstes Jahr?
Also ich bin ja fertig, aber natürlich UTB ist ja ein qualitätsorientierter universitärer Verlag, die auch ein gutes Lektorat haben. Das ist jetzt kein Buch, das nur durch eine Hand geht. Es lesen sich im Verlag oft zwei Lektoren und Lektorinnen durch und schauen dann noch, man redet vielleicht auch nochmal über das Buch, ist ein Teil zu kompliziert, muss der geändert werden oder ein paar Anregungen, ist ja ein Zusammenspiel. Also deshalb bin ich gerne auch in so einem qualitätsorientierten Verlag, weil ein gutes Zusammenspiel ist. Viele Bücher werden ja einfach in der Eigenregie rausgebracht, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Dadurch kannst du natürlich produzieren, aber oft fehlt ein Feedback. Ne? Und wenn man sich das nicht selber geschaffen hat, nochmal reflektiert hat oder zumindest mit der KI das Buch mal durchgegangen ist, sehe ich das natürlich als fehleranfälliger.
Was ist so deine Quintessenz aus diesem Buch? Die kannst du vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wenn ich das zusammenfasse, Gutenberg Buchdruck. Nach dem Buchdruck, irgendwann viele, viele Jahrhunderte später, kam das Radio. Nach dem Radio kam das Fernsehen. Nach dem Fernsehen kam das Internet. Nach dem Internet kommt KI. Und alle beeinflussen sich gegenseitig. Dein Werk muss ja jetzt eigentlich schon ein richtig dicker Brecher sein.
Du hast mein Buch schon gelesen.
Nein.
Ja, dann genau die Sache habe ich natürlich beschrieben, diese Entwicklung. Ich wollte schon sagen, habe ich dir schon einen Abdruck geschickt.
Nein.
Aber du bist ja Medienfachmann. Also, das muss natürlich da sein, das Wissen. Ja, diese Aspekte habe ich natürlich alle in dem Buchdruck war, ist ja die elementare, der Fortschritt mal gewesen. Dadurch sind die Medien ja richtig zugänglich geworden. Wer konnte früher lesen?
Das waren ja nur die Gelehrten und ja. Das waren meist
die es weitergegeben
haben. Die Kleriker.
Ja, die ja. Weitergegangen sind, vorgelesen haben und also was. Es wurde Wissen war, ja, und Medien war auch beschränkt auf eine ganz kleine Gesellschaftsschicht. Ne?
Und jetzt haben wir aber zu viel. Also jetzt haben wir zu viel Medien, zu viel Wissen und zu unterschiedlich. Überall fließt es ein in den Tag. Also es gibt nicht mehr nur die Tageszeitung, sondern wir sind den ganzen Tag von Medien umgeben, die, und das ist jetzt die Krux, nicht unbedingt richtig sein muss.
Deshalb brauchst du Medienkompetenz. Das Internet ist ja Fluch und Segen. X bringt natürlich unglaublich viel. X bringt Diskussionen, Anregungen. Das ist natürlich auch nicht immer was Richtiges, aber die haben ja auch ihre Community Notes. Also diejenigen, die da nochmal prüfen oder zumindest die Berechtigung haben. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Es wird ja auch in öffentlich-rechtlichen Sendern, wobei Schweiz und Deutschland dann nochmal sehr, sehr unterschiedlich ist, die Landschaft. Nicht unbedingt, dass jedes Bild klar, ohne gewissen übertriebenen Charakter, sagen wir mal so, vermittelt.
Aber hast du eine Handlungsanweisung, wie man Medien nutzen
ja,
kann?
Ja, mein Buch kaufen. Medienkompetenz ist wichtig. Und in dem Buch ist genau das beschrieben. Was brauchen wir? Was ist die heutige? Es ist ja jetzt eine Medienkompetenz, die mit der KI-Kompetenz. KI-Kompetenz ist ja ein großes Stück der Medienkompetenz mittlerweile. Das ist ja zusammengewachsen. Es gibt noch ein kleines von der KI-Kompetenz, was jetzt nicht in Medien abläuft, klar. Aber KI und Medienkompetenz ist da zusammengewachsen. Deshalb sind auch die Dimensionen nach Barke, die wir früher hatten, etwas ausgeweitet. Und da müssen wir natürlich. Mein Buch gibt eine Anleitung. Mein Buch zeigt, was in Medien gemacht wird, wie man mit Medien umgeht. Man kann aber nicht alles natürlich so prüfen. Nicht jeder hat die Zeit, jeden Fakt oder jedes, was da geschrieben ist, in aller Tiefe zu prüfen. Aber dafür gibt's ja die Kommentare.
Aber gib mir doch mal eine Handlungsanweisung oder spoiler doch mal dein Buch. Gib doch mal ein konkretes Beispiel, wie man Fake News erkennt, was man machen kann. als Beispiel. Oder vielleicht hast du sogar ein besseres.
Ja, es gibt ganz leichte Beispiele für Deepfakes, für die Filme. Ist natürlich das noch nicht so super in der Kreation oder in den Fotos, siehst du, dass da plötzlich 6 Finger sind. Zeitliche Anordnung von Bildern, da ist ein Bild aus dem Hintergrund aus dem 16. Jahrhundert in einer modernen Gesellschaft, also jetzt übertrieben, sind schon die Deepfakes oft zu erkennen, klar?
Noch,
ja. Wobei es unglaublich gute gibt. Ja, das ist eindeutig so. Es gibt natürlich auch tatsächlich Erkennungssoftware, die man einsetzen kann, aber nicht der Privatmann in der Regel so einsetzt. Den Kontext prüfen ist immer ein Punkt, ne? Wenn du den Kontext prüfst von einer Gegebenheit, dass eine Person vielleicht gar nicht zu der Zeit dort war oder irgendwas, ist immer eine Kontextprüfung. Schriftlich kannst du vieles noch erkennen. Wie gesagt, die Bindestriche, die künstliche Intelligenz.
Das scharfe S.
Gerne einbaut. Nur gut, Schweizer Tastatur muss natürlich immer eingeben. In Deutschland ist das scharfe S ja richtig. Die Sachen erkennst du natürlich, oder ein Komma vor dem Und wird sehr, sehr oft gemacht. All sowas. Und die KI schreibt auch öfters noch sehr hölzern. Aber wie gesagt, wenn man Humanizer anwendet, noch zusätzlich, da gibt es auch wieder Software, um die KI menschenfreundlicher zu machen. Das kennst du schwieriger, aber du musst da den Kontext prüfen. Wenn da ein Fake News ist, siehst du das oft am Kontext.
Also das als Beispiel. Okay, wir schauen, dass wir alle dieses Medienkompetenzbuch lesen.
Unbedingt. Bestell es jetzt schon vor, denn als Weihnachtsgeschenk kannst du es auch schon vorbestellen und dann hast du, oder jeder sollte es machen, der dies hört, dann hast du da eine tolle Weihnachtssache, die denn ganz kurz nach Weihnachten, also im neuen Jahr, ganz früh im neuen Jahr, bis Februar, denke ich, rauskommen
wird. Und dann hätte ich schon einen Bildungsvorsprung. Ja, wunderbar. Kommen wir mal zum Thema zurück. Ich habe versprochen, wir gehen die Themen durch. Wir schaffen das. Was inspiriert dich an LinkedIn?
Ja, die Kommunikation natürlich, was man dort mitkriegt. Man hat auch viele Kontakte letztlich, die man pflegen kann, wobei mein Netzwerk ja relativ klein ist, mit 1.200. Es gibt ja Netzwerke mit 500.000 oder so. Wenn man so an Maschmeyer oder so denkt, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Sache. Ich bin gern bei den Kommentaren dabei und schreibe da auch immer mal gerne was. Jetzt auch stärker in Bezug natürlich auf meine Bücher.
Das hat dir aber auch schon eine Anfrage beim Blick gebracht. Und erst kürzlich warst du zumindest online auf der Titelseite. Was war das Thema? Um was ging's?
Um eine Thematik, wo ich jetzt viel mitgekriegt habe, nämlich Deutsche in der Schweiz, die sowohl die Einwanderung als auch, ich bin ja auch Migrant hier in der Schweiz, so gesehen, jetzt habe ich das Schweizer Bürgerrecht, aber als Migrant hier hingekommen. Und da sind viele, die mich gefragt haben, wie ist es in der Schweiz, Verdienst, Leben. Gleichzeitig sehe ich viele, die auch nach Deutschland zurückgehen. Wir haben jetzt in der Schweiz leicht gestiegene Arbeitslosigkeitszahlen, aber natürlich eine super Quote im Vergleich zu anderen Ländern. Aber da gehen viele zurück, speziell wenn sie Kinder haben. In Deutschland ist das Sozialsystem natürlich unglaublich ausgeprägt. Mit Elternzeit, hier in der Schweiz bist du sehr, ist ja eine sehr liberale Gesellschaft hier, die auch den Einzelnen, sagen wir mal, doch kann man sagen, stärker fordert. In Deutschland hast du sehr viel Unterstützung, Elternzeit, all sowas oder Vaterschaftsurlaub, was denn in der Elternzeit drin ist. Ich hätte 2 Tage Vaterschaftsurlaub, so als Vergleich. Eine ganz andere Welt. Und gerade die sich mit den Kindern da beschäftigen, denken schon mal an einen Rückweg nach. Und nicht nur das, auch natürlich, sie isolieren sich auch oft in der Schweiz. Du musst natürlich auch versuchen, dich anzupassen. Ist es in jedem Land so, dass du nicht dahin kommst und alle dich umarmen und sagen, wow, super, dass du hier bist. Komm, wir gehen heute Abend zusammen essen oder all sowas. Du musst im Vereinsleben was machen. Der Migrant ist gefordert, sich anzupassen. Die Gesellschaft sollte ihm nicht negativ gegenüber eingestellt sein, sondern derjenige, der in ein Land kommt, ist gefragt, mitzumachen.
Bezogen auf den Blick, da hast du genau diesen Kommentar, so wie du ihn jetzt hier beschrieben hast, geäußert. Was war die Rückmeldung?
Super Feedback, also jetzt glaube ich mittlerweile 180 Kommentare, die da gekommen sind, sehr interessante auch. Ich habe auch Leserbriefe gekriegt, meine Internetadresse ist ja öffentlich. Die waren teils ein bisschen, sagen wir mal so, von einer, ja, wir wollen keine Sozialschmarotzer und all sowas oder den Schweizer Pass erwirbt man. jetzt nicht die Schweizer Werte, sind nicht nur der Schweizer Pass oder sowas. Natürlich auch, sagen wir mal so aus einer, heute würde man so sagen, vielleicht einer rechteren Ecke. Nun gut, ich verstehe die Angst, dass die wollen sagen, oh, hoffentlich lockt diese Sache im Blick nicht weit aus Deutschland noch an. Ich verstehe da viele Ängste. Eben, ich will ja den Beitrag in der Schweizer Kultur leisten. Aber ich gehe da auch in Dialog und habe geantwortet. Dann kam aber auch keine Rückantwort mehr auf die Hater, sagen wir mal so. Es war aber kein großes Hate Speech. Es war handelbar, sagen wir mal so. Aber ich verstehe die Ängste. Ich verstehe jedes Volk, dass es Angst hat, in einer neuen Menge unterzugehen.
Zurück vom Blick auf LinkedIn. Solche Aktionen wie mit dem Blick. Was bringt dir das für LinkedIn? Hast du da viele Impressions, die du mittlerweile mit deinem Blog und mit deinen Kommentierungen erhältst?
Ja, natürlich hatte dieser Beitrag denn über 70.000 Impressions. Das ist natürlich eine größere Anzahl und auch Views von meinem Profil. Das hat sich dann natürlich verzehnfacht oder noch 30-facht, sagen wir mal so in etwa. Und da hat sich natürlich viel geändert. Und ja, aber meine Ambition war eigentlich gar nicht, das zu erzählen, um ehrlich zu sein. Sondern meine Ambition war, auf die Fragen ein bisschen zu antworten. Es war etwas raus aus meinen normalen Themengebieten, die für viele denn verfeinerte Zielgruppen sind, für kleinere Zielgruppen. Dieses Mal habe ich natürlich einen Beitrag da gepostet, der eine breite Masse anspricht. Ja, springt der Algorithmus ja auch anders an. Das war dem Algorithmus genehm. Sagen wir mal so, der es dann verteilt hat und dadurch natürlich viel Feedback gekriegt hat.
Mit deinem Wissen kannst du das natürlich auch perfekt steuern. Du weißt ja, wie die Mechanismen funktionieren.
Ah, kann man schwer. Der Algorithmus, da richtig hinter zu blicken, ist schwierig letztlich. Ich komme auch drauf an, wie schnell wird der Beitrag geliked, von wem wird er geliked, hat er wieder ein größeres Netzwerk, alles, da sind so viele, den LinkedIn-Algorithmus zu verstehen, ist sehr komplex.
Dann wechseln wir das Thema, deine Frau verstehst du oder ihr versteht euch sehr gut, weil ihr arbeitet ja auch gemeinsam zusammen. Du bist im Prinzip auch im Bereich deiner Frau mit tätig, was machst du denn da? Oder anders gefragt, was macht deine Frau und was machst du?
Ja, wir sind ein gutes Team, wir haben das Verkehrsmedizin Thurgau in Kreuzlingen. Bieten wir an ein verkehrsmedizinisches Institut. Dort werden Begutachtungen vollzogen. Und zwar für Personen, also Begutachtung der Stufe 4 vor allen Dingen. Für Personen, die zum Beispiel ein Vergehen mit Drogen hatten. Da muss man sich natürlich nochmal beweisen. Es wird die charakterliche Eignung geprüft. Es wird natürlich geprüft, ob die Drogen noch genommen werden. Das Ganze braucht ein Management auch natürlich. Und das Management mache ich und Rechnungswesen, also was. Und da arbeiten wir dann zusammen, wobei ich mich auch weitergebildet habe in der Thematik. Ich habe auch medizinischen Wissen mir angeeignet, damit ich da auch ein wenig mitreden kann, den Background in der Medizin auch etwas habe. Um natürlich nicht wie ein Mediziner, aber doch zum Beispiel um Gutachten zu verstehen. Das Gutachten ist ja auch für die Klienten und Klientinnen so gesehen oder Probanden und Probandinnen geschrieben, die es auch verstehen sollen. Und da bin ich dann manchmal ein guter Lesepartner so gesehen, der das denn verstehen sollte.
Meine Güte, bist du ein Tausendsasser. Also schreiben, lehren, Berichte schreiben und du hast aber auch noch Familie. Ja. Kommt zu kurz oder sagst du, ich bekomme das wirklich tatsächlich alles gut unter einem Hut?
Ich bin ja ein Perfektionist im Zeitmanagement. Alles wird gelöst durch gutes Zeitmanagement. Du musst da natürlich Pläne, Listen haben, wo du es abarbeitest und auch Prioritäten setzen. Also erste Priorität ist logischerweise Familie. Zweite Priorität sind denn jeweilige Tätigkeiten, die man hat.
Und Gesundheit vielleicht noch?
Ja, gut, die sollte man immer im Blick haben und behalten, logisch. Da macht man, passt mit der Familie zusammen, wenn man eine Wanderung macht und all sowas. Man kann es ja auch kombinieren. Aber das sind so Sachen, die ich da immer im Blick habe.
Unsere Zeit neigt sich eigentlich schon dem Ende, was ich aber feststelle aufgrund unseres Gespräches. Also du wirst irgendwann mal ein wahnsinniges Literaturvermächtnis hinterlassen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Aber mit Blick auf die derzeitige Weltsituation, auf KI, auf veränderte Kriegssituationen in der ganzen Welt, technische Entwicklungen, die anstehen, die auch noch kommen werden, was braucht der Mensch? Worauf soll er sich aus deiner Sicht tatsächlich fokussieren?
Boah, das ist ja fast jetzt eine philosophische
ja.
Frage. Man sollte sich auf vieles fokussieren. Erstmal kann man Krisen lösen, indem eine Gesellschaft zusammensteht. Ich vermisse jetzt in der deutschen Gesellschaft so ein bisschen die Kohärenz, dass die Gesellschaft da sehr, sehr auseinanderdriftet. Die sehe ich in der Schweiz hier noch viel, viel stärker. Dass man so ein gewisses gesellschaftliches, eine Identität hat, auch sagt, oh, ich mache was für die nächsten Generationen. Zum Beispiel, ich stimme nicht für mehr Urlaub ab oder so. Ich sage, okay, wir sollen als Gesellschaft was erreichen. In Deutschland sehe ich die Kohärenz stark im Verlieren. Da muss was getan werden. Man muss das Wir-Gefühl wieder stärker entwickeln. Also das braucht eine Gesellschaft. Es wird so viel über Demokratie leben und so geredet. Man soll lieber handeln und mit allen Gesellschaftsteilen eine Lösung finden, wie in der Schweiz sehr gut gemacht wird. Sehe unseren Bundesrat, welche Richtungen da kommunizieren. Na gut, wie sie kommunizieren, wissen wir jetzt nicht so hundertprozentig. Aber man kommuniziert und sucht nach Lösungen. Die Gesellschaft muss Lösungen finden. Wenn wir diese Lösungsorientierung verlieren, verlieren wir alles. Und dazu gehört auch, ich habe viel über Diktatoren geschrieben, Autokratie politökonomisch erklärt, dazu gehört auch mit Diktatoren zu reden. Es wird mit arabischen Diktatoren problemlos geredet, aber mit russischem Diktator, nur gut, der einen Angriffskrieg, einen stark zu verurteilten Angriffskrieg geführt hat, aber man muss kommunizieren. Und ohne Kommunikation werden wir keine Lösung haben. Ich würde jetzt keine Angst haben, dass Putin morgen zum Beispiel, ich habe da auch einen Beitrag geschrieben, Hilfe die Russen kommen, weil Personen jetzt schon Angst haben, dass, also 400 Jahre braucht man in etwa, wenn die Russen das Tempo beibehalten, das in der Ukraine gezeigt haben, bis sie die Schweizer Grenze erreicht haben. Keine Angst entwickeln. Wir leben in einer Gesellschaft der Angstmacherei, leider Gottes auch in der Corona-Zeit sehr, sehr verstärkt. Die Gesellschaft muss sich nicht von der Angst beherrschen lassen, sondern von Lösungen, die gesucht werden sollen. Und das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Das ist ein schönes Schlusswort, aber ich muss es doch noch mal nachhaken.
Jetzt willst
ist
du uns, noch mehr Philosophie.
Natürlich. Ist uns die Sensibilität für Themen abhanden gekommen? Sind wir abgestumpft?
Wie meinst du das?
Man ist nicht mehr lösungsorientiert. Es geht einen auf den Sack.
Ja, manche Sachen können auch einem auf den Sack gehen, sagen wir mal so, wenn Themen 100.000 Mal durchgesprochen wird. Deutsches Stadtbild, wen interessiert dieses Thema, dass man fünf Wochen, keine Ahnung wie lange, durchgeht. Lösungen müssen gesucht werden, Probleme müssen benannt werden, nicht sich in Diskussionen, weißt du, eine Gesellschaft, die andauernd sich in Diskussionen verstrickt, findet keine Lösungen. Man muss aufeinander zugehen und lösungsorientiert sein.
Und die Bereitschaft haben.
Die Bereitschaft haben. Man muss die Offenheit haben, ja. Und wenn man alle sagen, ja, jeder lebt, das Problem ist tatsächlich, wie in meinem Buch zur Medienkompetenz auch stark beschrieben, natürlich Filterblase und Echokammern. Jeder ist in seiner eigenen Filterblase. Ich bin links, ich höre nur linke Themen und alle Rechten sind ultrarechts und meine Filterblase und die Rechten sagen, oh Gott, diese ganzen Linken, oh Gott, oh Gott. Und dadurch haben wir zwei Filterblasen, die sich selber auch wieder durch ihre Echo-Effekt verstärken, die dann keine Lösung finden. Und das ist ein Problem.
Also, du plädierst für Offenheit, Toleranz, sich miteinander in den Diskurs zu gehen, wenn es Probleme gibt. Das könnte man doch so benennen, oder?
Tja, so geht's. Sowas machen auch die Studierenden. Ja. Du findest keine Lösung in der Gruppenarbeit, wenn du das nicht angehst. Wenn du diskutierst, jeder sollte diskutieren. Wir als Gesellschaft sollten diskutieren und Lösungen finden, und zwar gemeinsame Lösungen und nicht sagen, die eine Seite, die liegt völlig falsch. Jede Seite hat Punkte, wo sie falsch liegt. Jede.
Und das war das perfekte Schlusswort aus der Sicht des Hochschullehrers und des Wissenschaftlers. Professor Dr. Rödiger Voss, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Lieben Gruß an die Familie.
Tolles Format, Patrick. Ich danke dir auch und auch Grüße und ja. Vielen Dank.
Auf bald.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See. Spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.